Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zu unserer neuen Sendereihe des Friedenszentrums Braunschweig. Verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke.
Meine Gäste heute im Studio von Radio Okawelle sind Ingrid Fahlbruch-Frenzel, Frieda Schöbel und Helmut Käs. Unser heutiges Thema ist die zivile Konfliktbearbeitung. Das 20. Jahrhundert war das blutigste Jahrhundert der Weltgeschichte. Der Dritte Weltkrieg könnte zur Ausrottung der Menschheit führen. Dabei der Vietnamkrieg, der Irakkrieg, der viel zu lange dauernde Afghanistankrieg. Inzwischen hat sich auch das zivil-militärische Opferverhältnis umgedreht. In Vietnam gab es 92% zivile Tote und 8% tote Soldaten. Der Erste Weltkrieg forderte fast 10 Millionen Todesopfer und etwa 20 Millionen Verwundete unter den Soldaten. Die Anzahl der zivilen Opfer wird auf weitere 7 Millionen geschätzt. Die Schätzungen, die Verbrechen und Kriegsfolgen des Zweiten Weltkrieges einbeziehen, reichen bis zu 80 Millionen Kriegstoten. Für die durch direkte Kriegseinwirkung Getöteten werden meist zwischen 50 und 56 Millionen angegeben. Die wichtigste Forderung des Friedensforschers Johann Galtung ist, dass man mit allen Konfliktparteien reden muss. Nun meine erste Frage. Wie ist die Friedensbewegung auf den Begriff zivile Konfliktbearbeitung gekommen?
Ja, Hans, aus deinen Einführungen ergibt sich ja, dass Militär letztlich die Probleme nicht lösen kann. Wenn man mal von einer Ausnahme aus absieht, nämlich dem Zweiten Weltkrieg, wo dieser Krieg tatsächlich durch Eingreifen von noch mehr Militär letztlich beendet werden konnte, dann muss man aber sagen, dass die meisten Konflikte, die es gibt, auf bessere Art und Weise gelöst werden können. Eben klang schon das Zitat von Johann Galtung an, nämlich, dass alle Seiten miteinander reden müssen. Früher haben wir ja hauptsächlich davon gesprochen, dass Konflikte gelöst werden müssen. Nun, Militär löst keine Probleme und der Begriff war sowieso viel zu ungenau. Man sagt nicht genau, wovon man sich lösen will. Man sagt nicht, was das Ziel des Konfliktlösens ist und es wird auch nicht darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und so ist man auf den Begriff Bearbeitung gekommen, um nicht gleich sagen zu müssen, ja, wir schaffen das schon, diesen Konflikt zu lösen, sondern wir können höchstens in kleinen Schritten daran arbeiten. Es gab also nur ganz wenige Friedensforscher, die sich das vorgenommen haben, erstmal zu untersuchen, wie denn Konflikte überhaupt anzugehen seien, damit sie nicht in Krieg und Gewalt ausarten. Ein wichtiges Beispiel ist dabei gewesen, dass man sich an der Mediation orientiert hat. Das ist ja ein bekannter Begriff, der heute auch vielfach im privaten Problem angewendet wird. Und auf der hohen politischen Ebene hat man auch die Politik der kleinen Schritte entwickelt. Zum Beispiel hat der in Deutschland geborene US-Amerikaner Amitai Etzioni in zwei Büchern eine Analyse der ersten Verständigungsschritte der USA mit der Sowjetunion in den 60er Jahren zusammengefasst. Nämlich in den Büchern Der harte Weg zum Frieden von 1962 und Siegen ohne Krieg von 1964. Es war nur möglich gewesen, aus dem Kalten Krieg ein wenig herauszukommen, indem man kleine, einseitige Zugeständnisse machte. Das heißt, man musste schon einseitig zu Vorleistungen übergehen, wenn man überhaupt Bewegung in die völlig erstarrte Konfrontation hineinbringen wollte. Diese kleinen Zugeständnisse trugen ein bisschen dazu bei, dass wieder Vertrauen neu entstehen konnte. Zum Beispiel sagt Etzioni folgenden Terminplan, oder besser gesagt, er hat die einzelnen Tage genau beschrieben, die dazu geführt haben, dass USA und die UdSSR sich miteinander angenähert haben. 10. Juni 1963. Die USA stoppen ihre Atomtests in der Atmosphäre. Das wird in einer Rede von Kennedy bekannt gegeben. Einen Tag später, am 11. Juni, stimmt die Sowjetunion einem US-Vorschlag zu der Aufnahme von Jemen bei den Vereinten Nationen zu. Am gleichen Tag ziehen die USA ihren Widerspruch gegen die Aufnahme Ungarns zurück. Dafür hatte sich vor allen Dingen die Sowjetunion eingesetzt, weil es natürlich auch in ihrem Herrschaftsbereich lag. Und den wollten sie verstärken. 4 Tage später, am 15. Juni, gab es eine versöhnliche Rede von Chruschtschow, die zum Thema hatte, dass ein Weltkrieg nicht unvermeidbar sei. Die Sowjets kündigten den Stopp der Atombomberproduktion an und sie veröffentlichten sogar die Rede von Kennedy im Wortlaut in ihren Zeitungen. Störsender, die bis dahin den Empfang von amerikanischen Sendern behindert hatten, wurden in der Sowjetunion abgestellt. Weitere 5 Tage später, am 20. Juni, stimmte die Sowjetunion dem heißen Draht zu, der zwischen USA und Sowjetunion eingerichtet wurde, um mögliche versehentliche Abschüsse von Raketen zu klären. Und dieser heiße Draht ist ja auch in der Geschichte schon mehrfach angewandt worden. Die Sowjets stoppen am gleichen Tag dann auch ihre Tests in der Atmosphäre. Und 14 Tage später, am 5. August, beginnen dann die Verhandlungen über ein Testverbot. Und es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Schritten, die dann also in der Zeitspanne weiter ausgedehnt wurden. Es wurden schließlich Getreidelieferungen an die Sowjetunion genehmigt von den USA. Und man hat sich über den Weltraum verständigt, dass man dort keine Atomwaffen platzieren will. Zusammengefasst kann man sagen, dass solche teilweise nur psychologisch wirksamen Gesten eines Landes letztlich auf einen Gegner gestoßen sind, der sie erwidert hat. Und dieses hatte wiederum eine Verminderung der internationalen Spannung zur Folge. Allerdings muss man festhalten, dass einseitige Vorleistungen unverzichtbar sind. Denn nur sie schaffen Vertrauen in einer Zeit, wo nur gegenseitiges Misstrauen herrscht. Und es gibt auch eine Erkenntnis aus der Kinderpsychologie. Aggressivität wird nämlich durch Mitbeteiligung der Betroffenen, durch Mitbeteiligung an Aufgaben abgefangen bzw. reduziert. In jedem Fall bedeutet es, dass die Mittel, die eingesetzt werden, zivil in dem Sinne sein sollen, dass man nicht militärisch agiert und viel weitergehend, dass man auch ohne Gewalt agiert. Das schließt natürlich auch Abrüstungsschritte ein.
Frieda, durch wen wurde denn der Begriff der zivilen Konfliktbearbeitung zuerst verwendet?
Nach den Ausführungen der Wissenschaftler war es Professor Andreas Burow, einer der Gründer der Ostermarschbewegung, der übrigens aus Braunschweig stammte und der sein Leben lang Konflikte analysiert hat. Er hat als erster den Begriff zivile Konfliktbearbeitung benutzt. Bei den Ostermärschen hatten wir uns nach dem Beispiel von Gandhis Salzmärschen auf absolute Gewaltfreiheit festgelegt. Dies ist eine absolute Voraussetzung für gewaltfreie Konfliktbearbeitung. Die gandhischen Salzmärsche sind sicher bekannt, das waren in den 30er Jahren. Da haben die Inder dann die Salzherstellung selbst in die Hand genommen, nachdem die besatzenden Engländer ihnen zu hohe Gebühren dafür abverlangten. An den Unis haben wir 1960, 62 Gandhis Bücher gelesen, weil er schon mit seinen Methoden große Erfolge errungen hatte. Ich erinnere mich noch an die erste übersetzte Biografie in den Ullstein-Taschenbüchern. Fast gleichzeitig entstanden in Deutschland in mehreren Städten solche Arbeitskreise für Gewaltlosigkeit, also in Göttingen oder auch in Hamburg und Stuttgart. Und daraus wiederum entstanden dann die ersten örtlichen Ausschüsse der Ostermarschierer. Die Ostermärsche begannen 1960 und sie wurden auch von vielen Prominenten unterstützt, wie zum Beispiel Schriftstellern, dann Nobelpreisträgern, Politikern, Theologen, Pädagogen. Und einer der bekanntesten ist sicherlich Robert Jung, der seinerzeit auch die Ostermärsche unterstützt hat.
Sie hören eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Zu Gast bei mir sind heute Ingrid Fahlbruch-Frenzel, Frieda Schöbel und Helmut Käs. Helmut, auf welchen Erkenntnissen beruht der Begriff der zivilen Konfliktbearbeitung?
Der Friedensforscher Johann Galtung nennt uns Wege, wie wir Konflikte besser lösen können. Nicht so einfach, wie den anderen schlicht auszurotten und sich selbst Entschuldigungen und Ausreden einzureden, aber viel besser. Wenn die Konfliktparteien sich zusammensetzen und die Gefühle und Argumente der verschiedenen Parteien zum Ausdruck gebracht werden können, hilft die natürliche Hilfsbereitschaft des Menschen, nach Marshall B. Rosenberg, einem amerikanischen Juden, der Psychologe ist und der lebenslang daran gearbeitet hat. Diese natürliche Hilfsbereitschaft hilft dazu, zu kreativen Lösungen zu kommen, wenn sich die Leute nicht angegriffen fühlen, sondern sozusagen, gut, okay. Andere Stichworte sind Gewaltfreiheit, nicht verletzen, kein Unrecht dulden. Das bedeutet nicht, dass man mit Mördern nicht redet, denn die Konfliktparteien enthalten zumeist viele Mörder auf beiden Seiten oder auf allen Seiten. Da kann man nicht mit Mördern nicht reden. Das ist Quatsch. Das kann man nicht. Sondern wenn sie eine Konfliktpartei sind und sie Macht haben, dann muss man mit ihnen reden. Und deswegen sollte man mit jeder Konfliktpartei reden. Und Transparenz schafft Vertrauen. Es geht um ein Umdenken von oft zu kriegsführender Sicherheitslogik zu Friedenslogik, die unvermeidliche Risiken in Kauf nimmt. Also die Sicherheitslogik ist sozusagen, ich muss stärker sein als der andere, damit er mich nicht angreifen kann. Aber das ist eine Sache, die geht gar nicht. Also von daher, das führt von der Logik her automatisch in den Krieg. Wenn die Friedenslogik ist, dass man sagt, der andere könnte mich zwar angreifen, aber wieso sollte er? Deswegen nehme ich überhaupt keine Rüstung oder versuche, möglichst wenig Rüstung in Anspruch zu nehmen. Und dieses kann man auch weiter nachlesen. Da sind natürlich schon viele Sachen zugesagt und gedacht worden unter konfliktbearbeitung.net. Das ist eine Seite, wo das weiter ausgeführt wird. Wichtige Begriffe sind Gewaltfreiheit, Nichtverletzen, Transparenz schafft Vertrauen, auch gemeinsame Sicherheit oder auf einer Ebene stehen. Sehr wichtig ist auch die Organisation der UN, auch wenn sie zurzeit schwach ist. Wichtig war auch die KSZE, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die auch zu Unrecht in den Hintergrund geraten ist und die für den Frieden der Welt wieder höhere Bedeutung eingeräumt werden muss. Auch einseitige Vorleistungen können, wie gesagt, nützliche vertrauensbildende Maßnahmen darstellen. 1948 kam unter Mitarbeit von Stefan Hessel die grundlegende allgemeine Aufklärung der Menschenrechte zustande, die sehr schön die Rechte und die Verantwortlichkeit des Einzelnen und auch die Richtung beschreibt, in der sich die Politik bewegen muss. Seitdem ist der Einzelne mit seinen Rechten überhaupt erst wichtig geworden.
Frieda, wie ist man auf Gewaltfreiheit als Verhaltensprinzip gestoßen?
Ich habe ja schon dargestellt, wie die Methode, die Gandhi angewandt hat, entstanden ist. Dieser hat sich ausdrücklich auch auf Jesus und die Bibel bezogen, neben anderen Kräften, die er natürlich als multireligiöser Mensch zur Verfügung hatte. Also in der Bibel etwa der Spruch, selig sind die Friedfertigen. Und nach ihm ist ja ein sehr bekanntes Beispiel auch Martin Luther King mit der berühmten Rede, I have a dream. Auch er hat sich auf die Religiosität von Gandhi und Jesus bezogen. Nun, die wissenschaftliche Analyse ist 1958 begonnen worden von einem Amerikaner, Gene Sharp, der zum Beispiel als erstes untersucht hat, welchen Widerstand hat es denn gegen Hitler in den besetzten Ländern gegeben. Und da hat er die norwegischen Lehrer untersucht, denn die haben tatsächlich abgelehnt, sich der nationalsozialistischen Ideologie zu bedienen. Das ist das bekannte Buch Tyranny Could Not Quell Them. Das heißt also, die Tyrannei konnte sie nicht ersticken. Wie die Lehrer Norwegens den von den Nazis eingesetzten Quisling während der Besatzungszeit, wie sie ihm Widerstand geleistet haben. Das ist also in London 1958 erschienen. Dann gibt es eine Deutsche, die Elisabeth Rotten, die hat schon 1940 einen Aufsatz geschrieben in einer Zeitschrift über die Kraft des gewaltlosen Widerstandes im Lichte der Vergangenheit. Das ist dann 1959 neu aufgelegt worden in Göttingen und hieß dann Siege ohne Waffen. Sie hat eigentlich die Geschichte einmal dahingehend untersucht, dass sie gesagt hat, wir können nicht immer nur die Kriege in der Geschichte lehren, sondern wir müssen gucken, wo sind denn friedliche Verfahrensweisen zu Erfolgen gekommen. Und da hat sie eine ganze Menge Beispiele aufgelistet in diesem kleinen Heftchen, wo also friedliche Konfliktlösungen möglich gewesen sind. 1961 gab es dann, das halte ich auch für einen wichtigen Einschnitt, den San Francisco-Moskau-Marsch. Da sind also internationale Friedensarbeiter von San Francisco aufgebrochen und letztlich bis nach Moskau zu Fuß marschiert. Es gab ja, muss man sich überlegen, zu der Zeit fast keine Reisemöglichkeiten in den Ostblock. Aber diese Friedensmarschierer haben es geschafft, die Grenzen zu überwinden. Allein durch ihr gewaltfreies Auftreten und durch die Methode, eben durch die ganze Welt zu Fuß zu laufen. Und dann kommt 1961 bis 64 die Arbeit von Theodor Ebert in der Stuttgarter Aktionsgruppe, die sich Gewaltfreie Zivilarmee nannte. Und wenige Jahre später, 1968, hat dann Theodor Ebert, der erste Professor war, der in Berlin speziell für Gewaltfreiheit also forschen durfte, 1968 hat er dann sein bekanntes Buch Der gewaltfreie Aufstand veröffentlicht. Und er ist übrigens auch in der Oppositionsbewegung in Wiel in Baden-Württemberg gegen das dortige Atomkraftwerk aktiv gewesen. Der Begriff gewaltfrei, der ja eigentlich eine Übersetzung ist von nonviolent aus dem Englischen, auf dem hat Theodor Ebert immer sehr stark bestanden. Nämlich er war der Meinung, dass gewaltlos eigentlich eine eher zurücklehnende, sich zurücknehmende Handlung oder Haltung ist und vor allen Dingen auch passiver klingt als das Wort gewaltfrei. Weil wenn jemand frei ist, kommt er auf viel mehr gute Ideen und ist viel kreativer, als wenn er nur eine Ablehnung etwa zum Beispiel von Gewalt deutlich macht. Der Gene Sharp hat auch später noch ein grundlegendes Werk geschrieben. Das ist in 3 Bänden erschienen, aber der wichtigste Band dabei ist die Methoden der gewaltfreien Aktion von 1973. Und erstaunlicherweise sind die Arbeiten von Gene Sharp, der jetzt weit über 80 ist und gerade den alternativen Nobelpreis bekommt oder bekommen hat. Seine Theorien und praktische Anleitungen sind auch zum Beispiel, das ist nachgewiesen, in Ägypten von der gewaltfreien Revolution aufgenommen worden. Und in Ägypten hat man auch seine empfohlenen Methoden regelrecht trainiert. Deswegen ist es auf dem Tahrirplatz weitgehend gewaltfrei zugegangen.
Ingrid, eine Frage an dich. Wo und wie wird in Deutschland zivile Konfliktbearbeitung konkret umgesetzt?
Ja, das Stichwort lautet jetzt konkret. Das heißt, es geht um die Methoden. Dazu möchte ich zunächst erstmal etwas zum zivilen Friedensdienst sagen und dann an einem konkreten Beispiel, nämlich der Aktion Kurve Wustro aus dem Wendland, auch noch einige Beispiele erläutern. Also zunächst zum Friedensdienst. Schon in den 70er Jahren hatte man nämlich diese Idee wieder aufgegriffen. Frieda hat schon eben von den Ideen aus den 60er Jahren gesprochen. Und diese Idee wurde aufgenommen in kirchlichen Gruppen, in der Friedensbewegung und eben auch in Entwicklungsorganisationen, dass man also eben Krisenprävention schaffen muss und so den Frieden fördern sollte. Die Idee war, wie bei den Entwicklungshelfern geschulte Konfliktberater in Krisengebiete zu schicken, die dann dort gesellschaftliche Gruppen unterstützen sollten, die den Frieden wollen. Neuartig war jetzt an dieser ganzen Geschichte die Methode der zivilen Konfliktberatung, nämlich die durch den zivilen Friedensdienst umgesetzt werden sollte. Konkret dann wurde diese Idee in den 90er Jahren, und zwar war das auch eine Reaktion auf die Kriege in Jugoslawien. Da fragten sich nämlich viele Menschen, wie konnte es denn so weit kommen? Hätte man diese Konflikte nicht vorher schon entschärfen können? Warum musste es denn zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen? Da haben sich dann in den 90er Jahren konkret 1997 Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft in einer Berliner Erklärung zusammengesetzt und die Forderung für einen zivilen Friedensdienst ausformuliert. Zunächst war es Johannes Rau, der spätere Bundespräsident, der in einer Modellausbildung in Nordrhein-Westfalen Friedensfachleute ausbilden ließ. Diese Idee wurde dann später vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aufgegriffen und mit Friedens- und Entwicklungsdiensten weiter zum zivilen Friedensdienst entwickelt. Und schon im November 1999 reisten die ersten 6 Frauen und Männer als zivile Friedensdienstfachkräfte aus. Seither, also seit 1999, ist die Zahl kontinuierlich gestiegen. Mitte 2010 arbeiteten bereits 241 Fachkräfte in 45 Ländern weit Welt. Auch die Bundesregierung betrachtet den zivilen Friedensdienst inzwischen als ein wichtiges Instrument der Friedenspolitik und erhöhte deshalb den Etat schrittweise von anfänglich 2 Millionen im Jahre 1999 auf 30 Millionen Euro im Jahre 2010. Frieda hat schon von den Methoden gesprochen. Der zivile Friedensdienst steht also eben für die Idee des Interessenausgleichs. Gewalt soll nicht nur vermieden werden, sondern Gewalt soll vor allen Dingen bearbeitet werden. Das heißt, Gewalt ist ja vorhanden. Dazu hat man also eben diese Idee gehabt, spezielle qualifizierte Fachkräfte auszubilden und in Krisenregionen einzusetzen. Dann wollte man eben zivile Kräfte in diesen Gesellschaften stärken. Und man hat vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit einheimischen Partnerorganisationen vor Ort gesucht. Getragen wird der zivile Friedensdienst heute von 6 deutschen Friedens- und Entwicklungsdiensten, die sich im Konsortium Ziviler Friedensdienst zusammengeschlossen haben. Und das sind sowohl nichtstaatliche wie auch eben staatliche Träger. Finanziert wird das Ganze vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Frieda, schon in den 90er Jahren gab es im Friedenszentrum Ausstellungen und Vorträge im Sinne des zivilen Friedensdienstes. Welche waren dies?
Natürlich haben wir mehrere Ausstellungen über Gandhi gezeigt. Das war in Braunschweig in der Magni-Kirche, die wir immer so als Friedenskirche bezeichnen. 1994 ist das erste Curriculum, also der erste Lehrplan für die Ausbildung der zivilen Friedensdienstleistenden zusammengestellt worden und interessanterweise genau von dem Mann, der auch die Ostermärsche gegründet hat, nämlich von Konrad Tempel aus Hamburg. Und dies wurde zur Grundlage gemacht, die eben auch von Ingrid dargestellten Friedensfachkräfte auszubilden. Wir haben auch zum Beispiel eine ältere Dame als Referentin im Friedenszentrum 1997 gehabt, das war Eva Bormann. Sie war mit dem Gulf Peace Team im Einsatz und war nach dem Irak gegangen, um dort den Einmarsch zu verhindern. Allerdings wurden sie, nachdem sie dort 14 Tage in Zelten demonstriert hatten, dann von der irakischen Regierung ausgewiesen. Das war natürlich letztlich ein großer Fehler, dass die Regierung so reagiert hat. Aber wichtig war es eben, dass einzelne Personen versuchten, hier mit ihrer friedlichen Haltung zu demonstrieren, dass sie gegen einen solchen Krieg waren. Das hat sich ja als ziemliche Katastrophe herausgestellt, was dort im Irak der Anlass und was die Durchführung des Kriegs betrifft. Ja, die gewaltfreien Trainings sind natürlich an vielen Stellen in Deutschland im Gange, also nicht nur in Wustrow, sondern eben auch in Bonn-Walberberg und auch beim Shalom-Diakonat und auch beim Bund für soziale Verteidigung. Der wurde auch in den 80er Jahren in Minden gegründet und hat sich die Verbreitung des Gedankens der gewaltfreien Aktion auch zum Thema gemacht.
Richtig, Frieda. Gewaltfreie Aktion, das ist auch das Stichwort für die Kurve Wustrow. Das ist eine Organisation im Wendland, die 1980 gegründet wurde und zwar eben auch mit dem Ziel, sich dafür einzusetzen, dass mehr soziale Gerechtigkeit lokal und überregional durch gewaltfreies Handeln auch umgesetzt wird. Dieser Name Kurve Wustrow hört sich ja nun sehr malerisch an. Der geht darauf zurück, dass die Tagungsstätte in der Kirchstraße liegt, und zwar genau an einer Kurve. Und darum ist diese Organisation auf die Idee gekommen, ihre Gruppe, ihren Verein Kurve Wustrow zu nennen. Wichtig ist ihnen, gewaltfreie Aktionen durchzuführen und dafür eben auch Bildungsarbeit zu leisten. Das ist das eins der ganz zentralen Anliegen. Denn wenn man sich mal fragt, was Gewaltfreiheit heißt, dann schreibt dazu die Kurve Wustrow in einem Flyer: Gewaltfreiheit ist eine Handlung, die jede Form von Gewalt ablehnt und gleichzeitig alternative Konfliktlösungen sucht. Ein häufiges Missverständnis von Gewaltfreiheit ist die Gleichsetzung mit Wehrlosigkeit und Tatenlosigkeit. Konflikte sollen aber nicht vermieden, sondern durch gewaltfreie Methoden bewusst, konstruktiv und fantasievoll bearbeitet werden. Daher gehört eben zur Gewaltfriede immer auch sehr viel Mut, sehr viel Entschlossenheit und Zivilcourage. Das kann man aber nicht alleine und aus sich heraus oft leisten. Das heißt also, man braucht ein Training. Und derartige Trainings führen eben die Mitarbeiter der Kurve Wustrow auch durch. Zum Beispiel Training, wie führe ich eine Blockade durch? Wie leiste ich gewaltfrei Widerstand? Das sind alles wichtige Dinge. Ein konkretes Beispiel für dieses Verhalten kann man an der letzten Aktion, die im letzten Jahr durchgeführt worden ist, ganz gut sehen. Und zwar hieß die Aktion Gorleben 365. Da wurde an 365 Tagen, nämlich wirklich das ganze Jahr vom 14. August 2011 bis zum 13. August 2012, also die Aktion ist gerade abgeschlossen, an jedem Tag wurden gewaltfreie Blockaden durchgeführt, um eben diesen Baustellenverkehr zu stören. Und dazu hat man sich wirklich ganz viele fantasievolle, kreative Ideen ausgedacht. Zum Beispiel haben Chöre einfach vor der Einfahrt gesungen. Oder die Bäuerinnen und Bauern haben ihre Produkte vor das Tor gebracht. Oder Reiterinnen sind mit ihren Pferden einfach da mal ein bisschen länger stehen geblieben und haben die Pferde mal ausruhen lassen. Oder Geburtstagsfeiern fanden auch mal statt vor dem Tor. Und am tollsten finde ich ja die Traumhochzeiten. Das Thema Hochzeit ist ja auch ein Reizwort, gerade im Moment in Braunschweig. Also Traum in Anführungsstrichen. Traumhochzeiten vor dem Tor, um den Baustellenverkehr zu blockieren.
Ingrid, es gab ja auch Projekte in Palästina zum zivilen Friedensdienst.
Richtig. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich von einem weiteren Beispiel von der Kurve Wustrow erzählen wollte. Wir hatten Sulamit Weil, eine Friedensarbeiterin im Friedenszentrum, zu Gast, die von einem Projekt erzählte, das in Ramallah durchgeführt wurde. Zwar muss man noch mal betonen, dass die Friedensarbeiter, die jetzt ins Ausland gehen, nicht einfach entsendet werden vom zivilen Friedensdienst oder von der Kurve Wustrow, sondern dass die von den vor Ort tätigen Friedensorganisationen angefordert werden. Das heißt also, wenn die sagen, jawohl, wir brauchen jetzt oder wir hätten gern einen Mediator, schickt uns da mal jemanden, habt ihr jemanden, dann werden also eben hiesige Organisationen tätig. So war das auch in diesem Fall. Und zwar hat man sich vorgenommen, junge Lehrerinnen und Schülerinnen in der Schule zu trainieren und sie auszubilden zu Streitschlichterinnen. Wir haben im Friedenszentrum ja Sulamit Weil zu Gast gehabt und sie hat uns einen Film vorgeführt von dieser Arbeit und wir konnten selber sehen, wie begeistert die jungen Lehrerinnen und auch die Schülerinnen von ihrem Training berichtet haben. Sie haben eben erzählt, ja, früher sei es immer so gewesen, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gegeben habe. Aber jetzt durch das Training haben sie eben gelernt, dass es für jeden dass es insgesamt nur eine Win-Win-Situation geben kann. Das heißt also, wenn jeder und jede Partei auch wirklich die Regeln akzeptiert Und ganz wichtig war jetzt auch den Mediatoren, und das ist für uns eigentlich auch eine wichtige Erkenntnis, dass eben dieses Projekt nicht auf Schule alleine begrenzt blieb, sondern diese Methoden, die die Mädchen dort gelernt haben, die haben sie in der Schule angewendet, denn dort sind sie auch Gewalt ausgesetzt, aber eben auch im häuslichen Bereich und im öffentlichen Bereich. Und so trägt das Früchte. Und ich wollte jetzt zum Schluss noch mal vorlesen, was eben der Projektleiter der Kurve Wustrow, Jochen Neumann, der dieses Projekt betreut, auch als Ziel für die Arbeit formuliert hat. Und ich finde, er hat das sehr gut zusammengefasst. Also, Jochen Neumann sagt, wir wenden uns mit dem Streitschlichterprojekt an Menschen, die in der Lehrerinnenausbildung sind und die wiederum jüngere Menschen erreichen und dadurch an die nächste Generation Erfahrungen weitergeben, sodass es mit gewaltfreier Konfliktbearbeitung auch eine Perspektive in ihrem Alltag gibt, aber vielleicht auch in dem Konflikt mit Israel. Man sieht also an diesem Beispiel ganz deutlich, dass hier kleine Schritte gegangen werden, so wie Frieda das am Anfang auch schon erzählt hat. Das ist der Anfang, kleine Schritte. Und dass man die Hoffnung hat, eben auf diese Weise auch zum Frieden beizutragen.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okerwelle 104,6. Meine Gäste waren Ingrid Fahlbruch-Frenzel, Frieda Schöbel und Helmut Käs. Das Friedenszentrum trifft sich jeden zweiten Mittwoch in der reformierten Gemeinde am Wendentorwall 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Auch im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum unter der Adresse www.friedenszentrum.info. Bis zu unserer nächsten Sendung. Tschüss.